die die Ohren und vor allem die Herzen aufmachen, dass du hineinreden kannst in unser Leben. Ich möchte dich auch bitten für die Kinder, die jetzt ihre eigene Zeit haben und von dir hören sollen. Schenk es auch ihnen, dass sie Hörende sind und dich mehr und mehr kennenlernen als der, der sie liebt und sich für sie interessiert. Danke, Herr. Amen. So, ihr Kinder, ihr dürft jetzt langsam losdüsen. Und da haben sich einige vorbereitet. Ist euch das bewusst, dass die Zeit investiert haben für euch? Hey, das ist doch cool. So, Band, jetzt darf ich dich bitten. Okay.
Einen schönen guten Morgen auch von mir. Eine Frage, weiß jemand von euch, wer Mordechai Ham war? Mordechai, irgendjemand? Nein. Mordechai Ham wurde 1877 auf so einem Bauernhof in Amerika geboren und christliche Familie, vor ihm 8 Generationen Pastoren in der Familie. Und er selbst sagte, mit 9 Jahren habe ich den Ruf von Gott bekommen, Pastor zu werden und so. Und er folgte dem Ruf und im 20. Jahrhundert war ein ziemlich bekannter Evangelist in Amerika. Und dann war es 1934, da hielt er mal so evangelistische Abende in, ich glaube in Charlotte war das gewesen, und an einem Abend war er total entmutigt. Nur 6 junge Leute hatten sich da entschlossen, Gott nachzufolgen und Gott zu begegnen. Er war enttäuscht und traurig und so und am Ende. Und Zweifel kamen hoch, bin ich überhaupt am richtigen Platz? Ist das, habe ich vollmächtig gepredigt? War es das, was Gott wollte? Ist da verborgene Sünde in meinem Leben oder so? Nur 6 junge Männer in so einer riesigen Stadt und so. Herr, warum so wenig? Was er nicht wusste, war, es war nicht wenig. Die Ernte war nicht klein. Einer von den 6 jungen Männern, der war Billy Graham gewesen. Billy Graham sagt euch vielleicht schon eher was. Es gibt Schätzungen, dass im Lauf seines Lebens er durch ungefähr 2 Millionen Menschen durch Billy Graham ihr Leben Gott anvertraut haben. Einer davon war ich, 1970 in Frankfurt. Wie schnell sind wir enttäuscht von kleinen Dingen? Zu wenig, zu kleine Fortschritte, zu kleine Zahlen, kleine Veränderungen, kleine Siege und sind dann enttäuscht. Warum? Wir mögen eher so das Große. Große, beeindruckende, große Gemeinden, große Helden, große Wunder und große Tag, große keine Ahnung was. Mordechai Ham war enttäuscht, Gott nicht. Gott wusste ganz genau, was er da tat und er weiß es immer noch, auch für uns als Gemeinde und auch für dich als Einzelner. Nur zu oft sind es gerade diese kleinen, unbedeutenden Dinge im Leben, die wir tun, ohne wirklich groß drüber nachzudenken, die dann am Ende aber richtig große Wirkung haben. Und deshalb, lass dich ermutigen, sei treu, gib nicht auf, hör auf, irgendwo auf andere Sachen zu schielen und so. Gott verachtet niemals die kleinen Dinge. Auch in deinem Leben nicht. Nicht kleine Siege und nicht kleine Fortschritte. Wir haben es schon heute gehört, heute geht es weiter mit dem Leben Abrahams und es geht um so eine kleine Sache im Leben Abrahams, so eine Montagssituation. Ja? Und wie, dass unerwartet plötzlich Gäste auftauchen. Es geht darum letzten Endes, wie Glaube sich äußert in der Küche, in der Werkstatt, im Büro, beim Einkaufen oder in der Turnhalle. Oder es geht also um Gnade, Karotten und Gebet und Gemüse. Thema, wenn Gott zu Besuch kommt. Und wir hören erstmal einen Text. Der Hanno liest uns den Text vor.
Dann erschien der Herr Abraham bei den Terebinden von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch und sah auf einmal 3 Männer vor sich stehen bleiben. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Er verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. dann macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen ein bisschen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Da eilte Abraham zu Sarah ins Zelt und rief, schnell, 3 Maß vom feinsten Mehl, mach Teig und back Fladenbrot. Er lief weiter zum Vieh, suchte ein schönes, zartes Kalb heraus und befahl dem jungen Mann dort, es schnell zuzubereiten. Dann holte er saure und süße Milch, nahm das gekochte Fleisch und setzte alles seinen Gästen vor. Während sie aßen, stand er unter dem Baum und bediente sie. Dann fragten sie ihn, wo ist deine Frau Sarah? Da, im Zelt, erwiderte er. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah lauschte am Zelteingang, der sich gerade hinter ihm befand. Abraham und Sarah waren damals schon alt und Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus. Da lachte Sarah innerlich und dachte, jetzt, wo ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und mein Eheherr ist ja auch alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und denkt, soll ich alte Frau wirklich noch Mutter werden? Sollte für den Herrn denn irgendwas unmöglich sein? Nächstes Jahr zur genannten Zeit komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch nicht gelacht, leugnete Sarah, denn sie hatte Angst bekommen. Aber er sagte, doch, du hast gelacht.
Ja, vielen Dank. Wenn Gott zu Besuch kommt, es war hier, wenn wir darüber nachdenken, irgendwann am Nachmittag, Abraham saß da im Schatten von seinem Zelt, 35, 40 Grad Celsius, und da tauchen plötzlich 3 Männer auf. Und hier genau merken wir, dass wir im Mittleren Osten sind. Würden nämlich 3 Männer irgendwo bei dir in Schweinsdorf oder in Neusitz oder in Gessler so vor der Tür stehen bleiben, was würdest du tun? Du würdest vielleicht hinter dem Vorhang herlugen und sowas und gucken, wer ist denn das? Oder vielleicht auch, Entschuldigung, kann ich irgendwie helfen oder so? Was wollen sie überhaupt? Irgend sowas, ja? Aber eine Sache, da bin ich mir ziemlich sicher, eine Sache würdest du kaum tun, sie sofort zum Mittagessen einladen. Wahrscheinlich nicht, ja. Und es ist auch verständlich, ja, wer weiß schon, wer das da ist und so und was die vorhaben und Fremde, vielleicht Betrüger, man kann ja nie vorsichtig genug sein und so. Im Mittleren Osten, da war das anders. Ja? Da galt erstmal kein Vorurteil, lieber ein bisschen Neugier. Das heißt, taucht jemand Neues auf, die erste Reaktion, interessiertes Wohlwollen. Und genau das tut Abraham hier. Ja? Er steht auf, geht hin, beugt sich richtig tief dort und so, ohne Ahnung, wer diese Leute überhaupt waren. Für ihn waren es einfach nur Fremde gewesen. Ja? Und erst später entdeckte er dann, dass einer dieser 3 Gott höchstpersönlich war und noch die anderen beiden Engel. Im Moment sahen sie aus wie ganz normale Leute. Kein Heiligenschein, kein frommes Vokabular, keine Flügel. Ja? Ich sage das deshalb, alles, was Abraham hier tat, das tat er einfach so, weil es aus dem Innersten seines Herzens rauskam. Er liebte Gäste, das war für ihn einfach total natürlich und normal. Der musste sich auch nicht verbiegen. Er tat exakt das, was er an jedem ganz normalen Montag tun würde, Dienstag oder Mittwoch oder Freitag oder so. Hättest du oder ich vor der Tür gestanden, dort an seinem Zelt, hätte er es ganz genauso gemacht. Und genau darum geht's. Es geht um die Dinge, die du tust, wenn du dich unbeobachtet fühlst. Was du dann tust, das ist nämlich, wie du wirklich bist. Wenn ich wüsste, ja, dass der Bundespräsident Steinmeier bei uns in Windelsbach auftauchen würde, zu Besuch kommt und so, da würde ich putzen und aufräumen und die Zimmer vielleicht neu streichen, würden Staub hinter den Schränken saugen, vielleicht sogar oben auf den Türrahmen putzen oder sowas. Ja? Aber hier geht es nicht um eine besondere Situation. Hier sehen wir die Abraham-Normalversion. Wie er halt ist. Gott kommt unangemeldet zum Mittagessen und Abraham hat keinen blassen Dunst, dass es Gott überhaupt ist, weil er nicht erkennt. Für ihn sah aus wie jeder andere normale Mensch im Mittleren Osten. Und da poppt bei mir eine Frage auf, nämlich, warum verkleidet sich Gott? Warum kommt er nicht mit großem Getöse, Blitz und Donner oder sowas? Warum nicht in gleißendem Licht und Posaunen und Trompeten? Und ich sage euch, damit man ihn überhaupt sehen kann. Würde Gott sich nicht verkleiden, könnte kein Mensch ihn sehen. Niemand kann Gott direkt begegnen. Gott muss sich sozusagen verhüllen. Und die Bibel sagt es uns, es ist unmöglich, Gott zu sehen. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgetan. Oder 2. Mose 33, 20, dort sagt Mose, kein Mensch, sagt Gott zu Mose, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Oder 1. Johannes 4, Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Selbst der hingegebenste Gläubige mit der innigsten Beziehung zu Gott, zum Beispiel Mose, ja, der konnte Gott nicht von Angesicht zu Angesicht schauen, konnte nicht seine Herrlichkeit sehen, konnte nicht der Fülle seiner Herrlichkeit direkt begegnen. Warum nicht? Wir könnten es nicht aushalten. Das wäre gerade so, als wenn du auf 100 Meter versuchen wolltest, der Sonne nahe zu kommen. Pfft, aus die Maus, fertig. Gott überkleidet sich, damit wir ihm überhaupt begegnen können. Er überkleidet sich, damit wir, wenn er kommt, überleben können. Und genau das, das tut er in Jesus Christus. In Jesus Christus wurde der unsichtbare Gott sichtbar. Nach außen wie ein ganz normaler Mensch. Die Leute dachten, doch, das ist doch der Bub vom Sepp dort, ja? Nein, wir könnten Gott nicht sehen und überleben. Ein zweiter Gedanke, den wir vielleicht merken können, ist es, damit wir ihn überhaupt sehen können. Er ist alleine für die Augen des Glaubens sichtbar. Erinnert euch ja, die Jünger sagten mal, Jesus, sag mal, warum redest du eigentlich so in Gleichnissen und so? Und Jesus sagt, ich lehre in Gleichnissen, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, aber es trotzdem nicht richtig begreifen. Ja? Und zwei Verse später sagt er dann, ihr seid da ein bisschen anders. Eure Augen, die sind gesegnet, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie tatsächlich hören können. Ja? Und wenn du dann an die Auferstehungsgeschichten denkst, dann kriegst du den Eindruck, dass der Auferstandene nur alleine von Gläubigen gesehen wurde. Warum ist es so? Ungläubige, die könnten die Tatsache, dass er auferstanden ist, überhaupt nicht schätzen. Gezwungen durch intellektuelles K.O., hat noch nie jemand sein Herz geändert. Würde einfach nicht passieren. Und noch ein dritter möglicher Grund, den man sich vorstellen kann, ist, um unsere Motive zu prüfen. Ich habe schon gerade gesagt, wenn ich wüsste, dass der Steinmeier zu Besuch kommt und so, dann würde ich mich anders verhalten. Und bei dir wäre das nicht anders. Wahrscheinlich wärst du vielleicht noch nicht mal im Gottesdienst und so erst. Ja? Wenn du wüsstest, dass er nachher beim Mittagessen klingeln würde und so, dann wärst du vielleicht gar nicht hier, sondern würdest zu Hause sein und aufräumen und sauber machen und so. Was weiß ich. Aber wie ist es, wenn dein Nachbar kommt? Oder ein Fremder? Würdest du dich genauso kümmern? Der Besuch Gottes mit zwei Engeln hier ist ein Test. Ein Test, der ans Licht brachte, ob Abraham wirklich ein beschnittenes Herz hatte. Wir haben das letzte Mal darüber nachgedacht, ja, über den Bund der Beschneidung. Nein, Abraham war hier nicht gastfreundlich, weil er hoffte, da springt irgendwas für ihn raus. Er wollte auch niemanden beeindrucken. Das war nicht, dass er Anerkennung suchte oder Lob oder sowas. Nein, er hatte auch kein Mitleid, dass die vielleicht ausgesehen hätten wie zwei so obdachlose, verhungerte Landstreicher oder sowas. Nein. Möglicherweise würde er die drei Männer nie mehr wiedersehen. Und trotzdem behandelte er sie wie Könige. Hätte er vorher gewusst, wer diese drei Männer waren, er hätte sie nicht besser behandeln können. Was er tat, war, er tat etwas, was seinem inneren Impuls herauskam. Lauter aus Güte sozusagen, aus Freundlichkeit und aus echter Gastfreundschaft, ohne Eigeninteresse. Und was hatte ihn dazu bewegt? Darüber haben wir das letzte Mal nachgedacht. Abraham hatte ein beschnittenes Herz. Er gehörte Christus, auch wenn er den Namen Christus gar nicht kannte. Ja? Es ist wahr, ein Mensch, der zu Christus gehört, der ihm wirklich gehört, der muss erst nicht überredet werden, gute Dinge zu tun. Er tut sie einfach. Er sucht nach Möglichkeiten und Chancen und ist immer vorbereitet. Hier ist was zum Nachdenken für dich, ja? Dein Ruf ist, was du tust, wenn jeder zuschaut. Dein Charakter ist, was du tust, wenn keiner zuschaut. Denk mal drüber nach. Gott lässt uns ständig in solche Testsituationen hineinstolpern. Und warum? Damit wir lernen. Wie ist es denn, wenn jemand mal deine Hilfe braucht? Rennst du oder bleibst du? Versteckst du dich oder krempelst die Ärmel hoch? Rennst du weg oder rennst du hin, wie der Abraham hier? In Matthäus 25, da sagt Jesus den Jüngern, dass sie einen besonderen Lohn bekommen würden. Und seine Begründung, ja, weil ihr mich im Gefängnis besucht habt, weil ihr mir zu essen gegeben habt. Und die wundern sich und reiben sich die Augen und sagen, wann denn überhaupt? Ja? Und so. Wann warst du ein Fremder und wir haben die Gastfreundschaft geübt? Wann warst du hungrig und wir haben dir was gegeben oder zum Nackt und wann haben wir dir was zum Kleidung gegeben oder wann warst du im Gefängnis, wir haben dich besucht und so. Und Jesus' Antwort ist hier, was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und genau das ist hier beim Abraham passiert. Da kommt Gott persönlich verkleidet in Kaftan, Hut und Reisetasche und so und Abraham, er rennt hin und heißt diese Gäste willkommen. Abraham sehen wir hier als Gastgeber. Und das ist so cool, ja, wie dieser alte Mann sich um die Gäste kümmert. Der war 90, ja, und so im Vers 6, da steht da, er sieht sie, er sprang sofort auf und so, lief ihnen entgegen, verneigte sie tief, denn dann eilte er zu Sarah ins Zelt und schnell mach einen Teig und back Fladenbrot und so. Vers 7, er lief weiter zum Vieh und suchte ein schönes, zartes Kalb raus und befahl dem jungen Mann, schnell bereite es zu, ja. Kein Zögern, kein Rumlungern und so, gar nichts von der Sache. Gastfreundschaft war ihm wichtig. Und es hat ihn auch nicht gejuckt, wer die drei Männer da waren. Er wollte einfach nur wertschätzen, ehren, Gutes tun. Punkt. Das waren Gäste. Und hier ist was zu merken. Hier haben wir mal so ein paar Tipps. Ja? 7 Kennzeichen echter biblischer Gastfreundschaft. Irgendwas hat sich hier gerade getan. Wie ist es mit dir? Das Erste, was wir sehen, das ist ziemlich laut jetzt. Ist egal. Das Erste, was wir sehen, ist initiativ zu sein. Abraham sah sie und lud sie ein. Das Zweite, was wir sehen, ist wertschätzend. Er verneigte sich tief vor ihnen. Und das Dritte sehen, was wir sehen, er hatte hier den inneren Antrieb, Gutes zu tun. Lasst mich euch etwas zu essen geben. Und das Vierte, was wir sehen, er war großzügig. Sarah, schnell nimm 3 Maß vom feinsten Mehl, Teig und backen Fladenbrot. Ja? Das war nicht, Sarah, da kommen Gäste, kippt noch ein paar Liter Wehr in die Suppe, sonst reicht es nicht. 3 Maß, das waren knapp 3 Kilogramm, ja? Das war mehr als genug, 1 Kilo hätte gereicht. Abraham geiste nicht rum. Und das Nächste, was wir sehen, ist opferbereit. Vers 7, er wählte ein schönes, zartes Kalb. Und dann 6 sehen wir kein Zögern, er eilte, um zu dienen. Und dann das Letzte, was wir sehen hier, aufmerksam, er stand auf und bediente sie, während sie aßen. 7 Kennzeichen für Gastfreundschaft im Alten Testament. Du sagst, okay, das Alte Testament und so. Wisst ihr was? Dasselbe gilt auch für uns. Eigentlich hören wir herzlich wenig Predigten über Gastfreundschaft. Hier ist mal eine. Warum? Weil sie gerade in der Reihe vom Abraham kommt halt. Aber wisst ihr, nicht nur das Alte Testament redet davon, auch das Neue. Gastfreundschaft ist wichtig. Und sogar Voraussetzung zur Gemeindeleiterschaft. Philoxenia, das ist Gastfreundschaft, so ist das Wort und so, das kommt in den unterschiedlichsten Formen mindestens 10-mal im Neuen Testament vor. Und wenn du das Wort googelst, dann findest du eine ganze Reihe von Hotels und Gasthäusern und so, die genau diesen Namen haben. Warum? Wortwörtlich bedeutet dieses Wort Liebe zu Fremden, doch sie soll so sein wie zu Freunden. Gastfreundschaft ist im Grunde genommen, wer, jetzt bin ich irgendwie hier drin, gastfreundlich ist, wer Fremde wie Freunde liebt. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Besonders in unserer westlichen Kultur. Und die bekannteste Stelle im Neuen Testament über Gastfreundschaft ist vielleicht aus Römer 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen, bemüht euch um Gastfreundschaft. Wisst ihr, das ist ein Befehl, das ist ein Auftrag, übt Gastfreundschaft, tut's. Da kannst du nichts falsch verstehen. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, was hier wahrscheinlich die meisten tun und so behaupten würden, dann kannst du dich hier nicht drumherum mogeln. Habe Liebe zu Fremden. Ausrufezeichen. Das war's. Und Petrus ergänzt noch, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ja, vor vielen Jahren hatten wir hier mal einen Israel-Abend gehabt und so. Und an dem Abend, als der Abend rum war, alle Leute schon gegangen waren und so, da stand da draußen noch eine Frau im Foyer. Und ich gehe hin, also die waren dann noch ganz alleine da. Ich gehe hin, sage, schön, dass Sie da waren und so. Kann ich Ihnen irgendwie helfen und so? Und sie sagte, ich komme aus und dann erzählen Sie mir, wo Sie herkamen. Und ich sage, was haben Sie vor? Und sie sagt, eigentlich würde ich gerne hier bleiben. Hier sind so viele nette Menschen und so. Und mein letzter Zug fährt, ist gerade abgefahren. Die hatte extra gewartet, bis ihr letzter Zug abgefahren ist. Ich wollte, muss ich ehrlich sagen, gerade nach Hause gehen, ja, und so. Also was sagte ich? Und da stand die nun und so. Und ich sagte, na, kommen Sie halt mal mit und so. Und sie kam. Und bei uns zu Hause sagt sie, oh, danke, dass ich hier bei Ihnen essen und übernachten kann und so. Und, aber ich brauche ganz besondere Nahrung. Und dann erzählte sie uns alle Allergien, die sie hatte. Also ist die Molly wieder mit dem Auto nach Rodenburg gefahren, ja. Es war alles ein bisschen komisch, ja. Und die Frau war auch echt besonders. Naja, und dann, boy, dann zog sie ihre Schuhe aus und setzte sich bei uns da im Wohnzimmer in Hessen. Mann, oh Mann, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht solche Füße gerochen. Das war betörend oder betäubend oder wie man so sagt. Ja? Also sie blieb beim Essen und über Nacht und sowas. Und mir fiel das Wort aus dem Hebräerbrief ein, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben schon manche Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Ich muss euch verraten, darauf habe ich immer mal gehofft. Ein Engel bei uns zu Hause. Wow, das wäre es ja. War es das vielleicht? Und ich habe es nur nicht gemerkt. Und dann habe ich mich erinnert, jedes Mal, wenn Engel irgendwo in der Bibel auftauchen, waren sie männlich und nicht weiblich. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob Engel also riechende Füße haben. Aber naja, ich habe also doppelt Pech gehabt. Aber ein Engel zum Mittagessen, das wäre schon mal echt toll gewesen, oder? Seid gastfrei ohne Murren. Ich habe versagt, Abraham hat es gemacht. Und er hat ihnen tolles Essen bereitet. Bei ihm waren es halt Fladenbrote und Kalbfleisch. Und bei uns wären es vielleicht, keine Ahnung, Champignonsauce und Ländchen und zum Nachtisch Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder sowas. Ja? Warum ist Gastfreundschaft überhaupt wichtig? Drei Gründe, die ich mir vorstellen kann. Einmal ein Praxistest für unseren Glauben. Gastfreundschaft ist eine super Möglichkeit, die Echtheit unseres Glaubens zu testen. Wir wissen alle ja, nette religiöse Worte und so, die kommen uns schnell mal über die Lippen. Was zählt, ist die Praxis. Wie sagt es Johannes, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, einander zu lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. 1. Johannes 3 steht. Abraham kannte diese Männer nicht und trotzdem bot er ihnen das Beste an, was er hatte. Ein zweiter Grund, den ich mir vorstellen kann, Gastfreundschaft ist ein richtig guter Weg, Barrieren zwischen Menschen abzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es ist richtig toll, Christen auch von anderen Ländern kennenzulernen und zu erleben. Ich habe Christen kennengelernt in Bulgarien, Griechenland, in Tschechien und Polen und Irland und keine Ahnung wo überall. Und oftmals ging es den Glaubensgeschwistern dort selbst noch nicht einmal so richtig gut, aber das Wenige, was sie hatten, waren sie oft gerne bereit zu teilen. Und die Freude, die es ihnen gemacht hat, aber auch für mich, ja, das war toll, das war beschämend. Es ist wichtig, dass wir offene Häuser haben. Und Gastfreundschaft öffnet die Tür fürs Evangelium. Ich weiß nicht, ob mal jemand von euch von Helen Roosevelt gehört hat. Dr. Helen Roosevelt war eine englische Ärztin, die im Kongo gearbeitet hat. Und während der politisch chaotischen Jahre dort in den 60ern, da blieb sie im Land, obwohl alle Leute sonst wegreisten und so. Und sie kümmerte sich weiter um die Menschen. Und die wurde geschlagen und eingesperrt, sie wurde sogar vergewaltigt, aber sie hielt durch. Und einmal musste eine schwangere Mutter dort operiert werden und während der OP starb die Mutter. Und nun hatten sie ein Frühchen und noch ihre Schwester. Und sie taten ihr Bestes, um dieses Frühchen am Leben zu erhalten. Und die Kleine musste irgendwie warm gehalten werden, aber die einzige Wärmflasche, die die da im Krankenhaus hatten, die war so löchrig, die konnte man nicht mehr reparieren. Und dem Krankenhaus war ein Waisenhaus angeschlossen. Und da ging Helen rüber zu den Kindern im Waisenhaus und hat gesagt, hier, betet mal mit für das Baby. Und dann war ein kleines Kind, die betet, lieber Gott, schenke uns noch heute eine Wärmflasche. Morgen ist es zu spät, dann stirbt das Baby. Und bitte schenke ihrer Schwester eine Puppe. Ohne Mutti fühlt sie sich so allein. Und ich werde es nicht glauben, am Nachmittag kam ein Paket aus England. Und umringt von den Waisenkindern öffnet Helen das Paket und da war eine Wärmflasche drin. Und das Kleine, die da gebetet hat, die drängelte sich nach vorne und sagte, da müsst ihr noch genau nachschauen, da ist auch noch eine Puppe drin. Und sie wühlte durchs Paket und fand eine Puppe. Wochen zuvor hatte eine Frauengruppe in England genau dieses Paket gepackt mit Wärmflasche und einer Puppe drin. Und es kam exakt im richtigen Moment an. Und warum erzähle ich das? Wisst ihr, wie Helen Roosevelt zum Glauben gekommen ist? Eine Kommilitonin hatte sie in Cambridge zu einer Tasse Tee eingeladen, um mit ihr über den Glauben zu reden. Eine Tasse Tee. Gastfreundschaft, eine kleine Sache? Nicht für Gott. Kommen wir zurück zu Abraham. Als das Essen fertig war und die Essenszeit näher kam, da dämmert es dem Abraham langsam, wer das überhaupt war, wer die Männer in Wirklichkeit waren. Ja? Und das waren keine Fremden aus irgendeinem kleinen Dorf da in Kanaan oder sowas. Nein, die kamen direkt aus dem Himmel. Gott und zwei Engel. Und jetzt an seinem Tisch. Sie fragen, wo ist denn deine Frau Sarah? Dort im Zelt. Und ab diesem Moment hier wechselt der Text und konzentriert sich auf die Sarah. Und Abraham redet hier weiter mit den Gästen und die Sarah, die lauscht hinter der Zeltwand. Heimlich. Und sie hört die Erneuerung der Verheißung und hört genau den Zeitpunkt, ja nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Und sie glaubt kein Wort. Vor 10, 15 Jahren hätte sie vielleicht noch geglaubt. Jetzt mit 89. Früher hätte sie vielleicht noch der Verheißung geglaubt, aber es ist nichts passiert. Und ihr Glaube hatte sich so peu à peu einfach abgerubbelt. Und nun lauscht sie dort hinter der Zeltplane und der eine von den dreien sagt, ein Sohn im nächsten Jahr. Unmöglicherweise, so groß kann kein Wunder sein. Innerlich hatte die schon längst aufgegeben, ja? Von Gott verlassen gefühlt. Okay, da war die Verheißung, aber nichts ist passiert. Die Verheißung wurde erneuert, wieder neuer Hoffnungsfunke, wieder nichts passiert. Ja. Dasselbe Spiel, wieder und wieder und wieder und wieder und jedes Mal ein neuer kleiner Hoffnungsschimmer und erstickt von der Realität. Jahrelang. Das zermürbt. Es ist wie eine Karotte, die Gott ihr vor die Nase gehalten hätte und das Wunder eines eigenen Sohnes einmal zu oft vor die Nase gehalten, als dass sie jetzt noch drauf reingefallen wäre. So hatte sie sich gefühlt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast. Du bist überzeugt, diese Verheißung, die ich da gerade gelesen habe, ist wirklich Gottes Wort, ist Gottes Versprechen. Sein Wort hat mich hier getroffen und das ist seine Zusage, das ist sein Wille. Und ich habe es ihm geglaubt und passiert ist gar nichts. In deiner Ehe oder mit deinen Kindern. Oder dass ein Angehöriger zum Glauben kommt. Oder dass ein Mensch sich ändert. Sarah ging so, fast 2,5 Jahrzehnte lang. Und jetzt kriegst du natürlich große Ohren, über was die Männer da auf der anderen Seite von der Zeltwand da gerade reden. Ja. Und sie kriegt Wortfetzen mit, wo Gott gesagt hat, nächstes Jahr um diese Zeit und sowas wirst du einen Sohn gebären. Und wie reagiert sie? Vers 12, wie so eine richtig schwarzhumorige alte Frau. Ja. Sie prustet so vor sich hin. Jetzt, wo ich verwelkt und verhunzelt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Ja. Der Eb, der ist auch schon ein alter Knabe und so, der ist nicht mehr der Jüngste und wir brauchen fast einen Rollator, um ins Bett zu kommen und so. Und Gott, der tut so, als merkt er nichts. Als merkt er nicht, dass sie lauscht und sich amüsiert. Und er redet einfach weiter und in Vers 13 und sagt, warum hat denn Sarah jetzt gelacht und so und denkt, dass ich, alte Frau, soll wirklich noch Mutter werden und so, sollte ich denn den Herrn irgendwas, sollte dem Herrn denn irgendwas unmöglich sein? Nächstes Jahr zur Zeit komme ich wieder und dann hast du einen Sohn und er geht hin zur Zeltwand und zieht die Zeltwand zur Seite und oh, da ist die Sarah ertappt. Oh, sorry, nein, ich habe nicht gelacht. Doch, du hast. Und Vers 15 steht da, und sie leugnete, denn sie hatte Angst bekommen. Wisst ihr, das ist keine Kleinigkeit, Gott anzulügen. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob das geht. Einen Allwissenden kann man ja nicht belügen, oder? Nur warum hat sie es getan? Warum hatte sie gelogen? Und der Text sagt, Vers 15, sie hatte Angst. Angst wovor? Vielleicht Angst, bloßgestellt zu werden. Angst, was Gott sonst noch so alles von ihr weiß. Angst, was Abraham dazu sagen könnte. Und die Strategie bei solchen Ängsten, die meisten, die das machen, erstmal leugnen. Das ist die Strategie von meiner Schwester, der jüngsten, von meiner Schwägerin, der jüngsten Schwester von meiner Frau, ja. Sie fuhr mal rückwärts mit ihrem Auto direkt an den Laternenpfosten und so. Und ihr Mann sagte, du bist doch gerade mit unserem Auto da an den Laternenmast gefahren und so. Nö, bin ich nicht. Und da sagte er, hier, da ging er hin, hat die Farbe abgekratzt, sagte er, hier, da ist noch die Farbe von dem Auto. Nö, war ich nicht, muss jemand anders gewesen sein. So reagieren wir häufig, oder? Aber jetzt schau mal Gott, wie reagiert er? Wie reagiert Gott? Er lässt sie wissen, dass er ihr ins Herz geschaut hat, Vers 12. Und er konfrontiert sie mit ihrer Sünde und erinnert sie an seine Macht und er bestätigt seine Verheißung aus Vers 14 und schließlich bringt er ihren ganzen Unglauben ans Licht. Er kehrt nichts unter den Teppich. Und warum nicht? Ist es nicht ein bisschen lieblos, das einfach so an die Öffentlichkeit zu zerren? Nee. Vergessen wir nicht, sie ist Mutter und wird Mutter einer ganzen Nation. Ihr Einfluss auf die Nation ist riesig. Welche Weichenstellungen sie jetzt vornimmt, das ist nicht unwichtig. Nein, bevor Gott ihr den Isaak anvertrauen kann, muss Gott sie überzeugen, Sarah, nichts zur Erfüllung meiner Verheißung liegt an deiner eigenen Kraft oder deinen eigenen Fähigkeiten. Alles, was du tun kannst, ist alleine mir vertrauen, zu 100%, Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Ich mache mir da keine Illusionen, Zurechtweisung von Gott ist nie schön, niemals, da bin ich mir sicher. Aber sie war notwendig, damit sich Gottes Plan erfüllen kann. Gott konnte sie nicht segnen, bevor sie nicht echt authentisch und aufrichtig war, bevor sie nicht Gott den Platz gab, der Gott gehört, und bevor sie nicht den Platz einnahm, der ihr gehört. Schon das letzte Mal haben wir gesehen, Kapitel 17, es geht primär um Gott. Nicht, dass du oder ich, nicht du oder ich sind im Zentrum, das Zentrum, um das sich alles dreht. Nein, Gott ist das Zentrum. Und warum hatte Gott bei der Sarah so lange gewartet und beim Abraham? Gott musste so lange warten, bis alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden. Wird er seine Verheißung erfüllen? Kann er seine Verheißung erfüllen? Und dann schau den Vers 14 an, da wirft Gott genau diese Frage als eine rhetorische Frage in die Waagschale. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Vermutlich würden wir alle mit dem Kopf schütteln. Ja, nee, natürlich nicht. Und dann vergessen wir es wieder im Alltag. Mir geht es oft so. Wann ist Glaube echter Glaube? Und der Hebräerbrief, der definiert, Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Glaube ist sowas wie so eine Eigentumsurkunde. Das weißt du, es gehört dir, aber du hast es vielleicht noch nicht alles. Es ist Gottes Garantie, dass es dir alles gehören wird. Mit anderen Worten, echter Glaube ist ein Vertrauen, das sich alleine auf Gott verlässt, selbst wenn die Umstände in eine andere Richtung zeigen. Bei echtem Glauben ist das Entscheidende nicht die Aktion des Glaubens selber, nicht die Größe oder die Kleinheit des Glaubens oder sowas, nicht das Objekt des Glaubens, in was der Glaube hineingesteckt wird. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Es ist nicht Hauptsache, du glaubst. Und je mehr, desto besser. Es ist nicht Hauptsache, du glaubst ganz viel, groß und stark. Nein, das ist nicht wichtig. Echter Glaube, der ruht sich aus im Wesen Gottes selbst und in seinem Charakter und rechnet unverbrüchlich damit, dass das eintrifft, was Gott auch versprochen hat. Warum? Weil er es versprochen hat. Das ist echter Glaube. 2000 Jahre nach dem Abraham, da fasst Paulus diesen Glauben des Abraham gerade zusammen. Können wir nachlesen, Römer 4 steht das. Da sagt er ab Vers 19, obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war, wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen würde, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an Gottes Zusage. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Wow! Welche Lektionen nehmen wir uns daraus mit? Das erste Mal ist, seid gastfrei. Das haben wir schon fast wieder vergessen. Aber darum geht es. Ja? In Markus 10, da hört der blinde Bartimäus, dass da Jesus nach Jericho gekommen ist und so. Und da stellt er sich mitten auf die Straße und ruft ganz laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und den Leuten war das natürlich peinlich, ja, und die schicken ihn weg und so. Und er blieb stehen und schrie umso lauter, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, meiner. Und schließlich blieb Jesus stehen und sagte, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Er stellte nur diese eine Frage. Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Stell du dir vor, du hättest einen Wunsch frei für dein geistliches Leben. Einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Einen Wunsch für dein geistliches Leben und du kriegst es. 100% Erfüllungsgarantie. Was würdest du dir wünschen? Was wäre es? Frei zu werden von einer schlechten Gewohnheit? Jemand vergeben, der dich tief verletzt hat? Dass Angehörige, die sich von Gott weit entfernt haben, wieder zurückfinden? Dass Angehörige, die Gott noch nicht kennen, vielleicht zum Glauben kommen? Dass dein Charakter Christus ähnlicher wird? Befreiung von Entmutigung? Neuer Eifer für Gott? Oder Kraft, Versuchung in Versuchung zu widerstehen? Mut für Christus? Was wäre es? Eine Frage. Und vergiss nicht, nichts ist zu schwer für Gott. Check mal nach, wie oft Jesus seine Jüngern die Frage stellt, wo ist eigentlich euer Glaube? Es ist beinahe so, als wäre Jesus überrascht, ja, wo ist euer Glaube? Ist ja auch nur logisch, oder wenn du mit Unglauben, also gar keinem Glauben, an die Tür des Allmächtigen klopfst, was erwartest du dann? Nichts. Und genau das bekommst du mit Unglauben. Es ist nicht die Größe deines Glaubens ist entscheidend, sondern der, in den du deinen Glauben setzt. Ist er fähig, deinen Glauben zu erfüllen? Sollte Gott etwas unmöglich sein? Was ist es, was du wirklich tief in deinem Herzen glaubst? Ist da irgendetwas so verfahren in deinem Leben, dass du sagst, da kann auch Gott nichts mehr tun? Wo du heimlich denkst, in meinem Fall, da sind auch dem Allmächtigen die Hände gebunden. Wisst ihr, hier an dieser Stelle stellt der Allmächtige selber die Frage, sollte Gott etwas unmöglich sein? Natürlich nicht. Aber ohne Glauben kann es dir gar nicht gehen. Warum nicht? Weil er drängt sich dir nicht auf. Er zwingt nicht. Es ist beinahe so, als würde Gott dich bitten, oh, glaub doch, denn ich will dich gerne beschenken, ich will nicht begrenzen, ich will dich nicht einschränken. Gott setzt keine Grenzen, dir Gutes zu tun. Du tust es. Gott ist nicht geizig. Und wenn er dich in seiner Fülle beschenkt, dann wird er deswegen kein Fitzelchen ärmer. Also nochmal, ist deine Situation, dein Problem zu groß für Gott? Falls du jetzt mit Ja antwortest, dann gibt es tatsächlich keine Hoffnung für dich. Doch wenn nicht, dann wartet eine tolle Zukunft auf dich. Das ist deine Entscheidung. Tausende und Abertausende haben Gott beim Wort genommen und erfahren, Gott steht zu seinem Wort. Also gib ihm dein Problem. Es spielt keine Rolle, was es ist. Es spielt auch keine Rolle, ob du dir vorstellen kannst, wie er es lösen wird. Vertrau ihm einfach. Fertig. Und falls du denkst, wer bin ich schon? Ja, warum sollte Gott überhaupt auf jemand wie mich hören? Dann wirf mal einen Blick auf diese großen Männer des Glaubens und deine ganze Frage löst sich in Luft auf. Abraham, ein Lügner. Mose, ein Mörder. David, ein Ehebrecher. Petrus, ein Feigling und ein Verleugner. Alle werden wir im Himmel wieder treffen. Warum? Es lag nicht an ihnen. Es liegt alleine an Gott. Es liegt daran, dass er sich in Jesus verhüllt hat, damit wir ihm ganz nahe kommen können. Es liegt daran, wie er ist. Amen, Punkt aus, fertig. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Vielleicht schaffen es zwei oder drei mit uns zu beten, ich mache dann Schluss. Ganz anders, als wie wir uns das manchmal denken. Vergib du unseren Zweifel, unser Misstrauen und schenk uns richtig viel Mut, wenn wir und offene Augen, dein Wesen zu erkennen, um mehr und mehr auch dir zu glauben, dir zu vertrauen, wie dir es eigentlich gebührt. Und ich danke dir sehr dafür, dass du dich in Jesus so überkleidet hast, dass wir dem lebendigen Gott begegnen können, hautnah. Danke dafür. Verwurzel dein Wort in unserem Leben, dass es uns verändert zu größerer Liebe und zu größerer Hingabe und auch zu Gastfreundschaft. Amen.